Die Radio Wissen. Hörsaal.
Ein Flüchtling ist der Bote des Unglücks. So hier kurz zusammengefasst hat Bertolt Brecht ihn in einem seiner Gedichte einmal bezeichnet. Damit begrüßt euch heute Hans-Jürgen Bartsch im Hörsaal. Diesen Satz werdet ihr gleich in unserer Sendung nochmal hören, denn unsere internationalen Experten sprechen weiter über den Themenbereich Zustand der Europäischen Union in der Flüchtlingskrise. Die Wahrnehmung der Flüchtlingskrise löst in nicht unerheblichen Teilen der europäischen Gesellschaft genau diese Brechtsche Befürchtung aus. Ängste vor dem Unglück auch hier. Wer von euch schon gestern um kurz nach sechs zugehört oder unseren ersten Teil gepodcastet hat, der ist im Thema natürlich schon ganz toll drin. Zur Erinnerung und für alle die, die jetzt erst reinhören, hier ein paar Zitate aus dem Meinungsaustausch bisher.
Europa galt noch bis vor kurzem als eine große Erfolgsgeschichte. Mittlerweile machen wir uns alle große Sorgen, was aus dem Projekt wird. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen die Orientierung verloren, was Europa überhaupt ist.
Hier formiert sich Widerstand, der nicht nur von der AfD getragen wird, sondern der weit in die Gesellschaft hineinreicht.
Jeder vierte Wähler in Frankreich ist bereit, für den Front National zu wählen.
Ein Anführer der polnischen Regierungspartei hat öffentlich davor gewarnt, vor den Flüchtlingen, weil sie ansteckende Krankheiten mitbringen würden.
Die Situation heutzutage ist so schlimm, dass Großbritannien bereit ist, eine Mauer in Calais zu bauen, um den Tunnel unter dem Kanal zu schützen.
Wir sind nicht gegen die Einwanderung an sich, sondern gegen die unkontrollierte Einwanderung.
Verschiedene Stimmen habt ihr da schon gehört. Sie stammen von einem wirklich hochkarätig besetzten Podium. Heraus kam eine höchst differenzierte Diagnostik aus den Ländern, die dort gemeinsam diskutierten. Vertreten waren England, Frankreich, Polen, Deutschland und Israel. Und zwar Adam Michnik, Publizist und Chefredakteur der polnischen Zeitung Gazeta Wyborcza, Dan Dina, Historiker und auch Publizist an der Hebrew University in Jerusalem, Dietmar Herz, Professor für vergleichende Regierungslehre an der Universität Erfurt, Etienne François, Professor Emeritus für Geschichte am Frankreich-Zentrum der FU Berlin und der Pariser Sorbonne, sowie Hans Kutnani, Politikwissenschaftler am German Marshall Fund. Die Diskussionsleitung hat die USA-Korrespondentin und künftige Chefredakteurin der Deutschen Welle Ines Pohl übernommen. Sie befragt zuerst Adam Michnik, der auch heute von seinem Dolmetscher übersetzt wird.
Ich würde gerne zuerst zu Ihnen gehen, Herr Michnik. Teilen Sie die Einschätzung, besonders auch was Ihr Land anbelangt?
Pan profesor Diner wygłosił na temat Niemiec diagnozę, którą ja znam dobrze.
Herr Sodina hat eine Diagnose zu Deutschland geäußert, die ich aus Polen zu Polen gut kenne.
Dobry polski nacjonalista, tak mówi o Niemcach jak profesor Diner.
Ein guter, ordentlicher polnischer Nationalist redet über Deutschland wie Herr Professor Diner heute.
Ja powiedziałem niedawno dla Spiegla, w rozmowie ze Spiegelem 4 dni temu, ja powiedziałem, że najlepszym polskim politykiem w Europie jest Angela Merkel.
Ich habe dem Spiegel gesagt, dass der beste polnische Politiker in Europa Angela Merkel ist.
Dlatego, że ja uważam, że Niemcy to jest być może jedyny kraj.
Weil ich der Meinung bin, dass Deutschland wahrscheinlich das einzige Land in Europa ist, das wirklich gut sich mit seiner Geschichte auseinandergesetzt hat.
Przecież pan, panie profesorze, doskonale wie.
Sie wissen es ausgezeichnet, Herr Professor, was für Skandale in Polen losgebrochen sind, als bestimmte Geschichtsarbeiten über die polnische Geschichte erschienen sind. Sie wissen ganz genau, welche Skandale es in Israel gab, als israelische Geschichtsschreiber, die Revisionisten ihre Arbeiten veröffentlicht haben. Ich glaube, Kein einziges Land ist so weit in dieser Revision gegangen wie die Deutschen.
Oczywiście ma pan rację, że w Polsce zwyciężyła nacjonalistyczna koncepcja monoetnicznej Polski.
Natürlich, Sie haben recht, indem Sie sagen, dass in Polen das nationalistische Konzept gewonnen hatte des monolithischen Polens.
Ale okazuje się, że antysemitom Żydzi nie są do niczego potrzebni.
Stellt sich aber heraus, dass die Antisemiten die Juden zu nichts brauchen.
Antysemici sobie świetnie radzą bez Żydów.
Die Antisemiten kommen sehr gut ohne Juden zurecht.
I w tej monoetnicznej Polsce mamy bez przerwy do czynienia z hetzami antysemickimi.
Und in diesem monoethnischen Polen haben wir immer wieder mit antisemitischen Hetzen zu tun.
Oczywiście to nie są pogromy antyżydowskie, bo nie ma Żydów.
No. Natürlich sind es keine antijüdischen Pogrome. Es gibt ja keine Juden.
Ale mamy napisy na murach, mamy publikacje zupełnie skandaliczne.
Aber die Schmierereien an den Wänden oder völlig skandalöse Veröffentlichungen.
I jeszcze jedno. Powiedział pan o tej bliskości Putina.
Und noch etwas, Sie sprachen über die Nähe Putins. Der Paradoxon in Polen besteht darin, dass die regierende Partei in ihrer Rhetorik dramatisch antirussisch ist, in der Praxis aber das putinsche Konzept sehr wohl umsetzt.
Dlaczego to ważne jest?
Warum ist das so wichtig?
Putin mówi tak.
Putin meint folgendes.
Unia Europejska to jest dekadencja liberalna. To jest rozkład wartości.
Die EU ist liberale Dekadenz. Das ist die Zersetzung der Werte. Wir in Russland verteidigen die wirklichen europäischen Werte. Wir sind die wirklichen europäischen Konservativen.
I my wspieramy Front National, Marine Le Pen. Realne pieniądze kładziemy na stół.
Und wir unterstützen Front National, Marine Le Pen. Wir legen richtiges Geld auf den Tisch.
My jesteśmy zachwyceni, jak jest Brexit. Fantastycznie.
Und dann sind wir natürlich begeistert, wenn es Brexit gibt. Großartig.
I teraz to, czego ja się boję w przyszłości, to ja się boję takiego doświadczenia, które Polska już miała.
Das, was ich für die Zukunft fürchte, ist die Situation, die es schon mal gab. 1939 hatte Polen die Wahl zwischen Hitler und Stalin. Gar keine Wahl.
Otóż, jeżeli nas czeka teraz koalicja państwa islamskiego, Al-Kaidy, terroryzmu, fundamentalizmu z jednej strony.
Also, wenn wir dann vor der Wahl stehen, vor der Koalition von IS, von Al-Qaida oder anderen islamischen Fundamentalisten auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite der anti-islamischen Fundamentalisten, der Brexit-Liebhaber Marine Le Pen,
Putin,
Orban, Orban und Kaczynski, dann wähle ich Marlene Dietrich.
Und den Koffer in Berlin, den haben Sie ja sowieso. Ich habe jetzt Sie nicht vergessen und ich weiß, Sie schreiben schon an einem Essay. Ich würde jetzt trotzdem noch mal ganz kurz Ihnen das Wort geben, Herr Professor Dino, als Replik.
Ja, ich weiß gar nicht, wo das Missverständnis liegen soll. Adam Michnik ist ganz auf meiner Seite. Das ist jedenfalls das, was ich verstanden habe. Ja. Ich habe nur darauf hingewiesen, zum Beispiel, es wird jetzt in Europa, wie ich das nenne, russische Parteien geben. Der Front National ist eine russische Partei. Die AfD ist eine russische Partei. Es wird überall russische Parteien geben. Die Gefahr, die ich sehe, dass aufgrund seiner übereigenständigen Politik, die Deutschland in den letzten Jahren geführt hat, das gilt für die Pipeline durch die Ostsee von Russland nach Deutschland, das gilt für die Entscheidung der Kanzlerin, die ich im Übrigen verehre, für die Entscheidung, aus der Nuklearenergie auszusteigen, auch was die Flüchtlingsfrage angeht, das sind alles Fragen, die eigenständig von Deutschland hier entschieden wurden. Und die sozusagen in den Verankerungen der Europäischen Union sozusagen rütteln. Die Gefahr, die ich sehe, dass diese Entwicklung zu einer, unter Umständen zu einer Annäherung zwischen Deutschland und Russland führen könnte. Ich weiß, dass das Fragen sind, die die Polen am meisten fürchten. Es gibt auch Witze, die, ich weiß nicht, ob sie aus Polen sind, ja, Steinmeier und Lavrov treffen sich zum Frühstück in einem Hotel und rufen den Kellner zu sich, bringen Sie mal die Karte. Ja, und er bringt ihnen dann die polnische Teilungskarte. Ja. Also diese Missverständnisse sind in der Luft. Ja. Ich stimme völlig überein. Ich sehe das aber als Entwicklungen an, die an den alten, an den wirklich alten Sollbruchstellen der europäischen Geschichte zu nagen beginnen. Das ist eigentlich der Punkt und das ist meine Reaktion. Ich habe den Eindruck, vielleicht liegt es an der Übersetzung, ich will dem Übersetzer nicht nahe treten. Ich weiß gar nicht, wie weit wir auseinander waren. Ich hatte überhaupt nicht den Eindruck. Nur vielleicht einen Nachtrag. Die polnischen Nationaldemokraten, Dmowski, die Endecja, war immer pro-russisch gewesen. Anti-Bolschewik, aber pro-russisch. Und insofern liegen die polnischen Konservativen und die russischen Konservativen auf der Ebene der Werte gar nicht weit auseinander.
German Power, Hans Kundani, heißt Ihr Buch. Gehen Sie auf die Thesen ein. Ist Deutschland zu stark? Ist Power Merkel viele Dinge, die sie wohl meint, dann doch am Ende mit dafür verantwortlich, wenn die Europäische Union in der Form, wie sie jetzt existiert, keinen Bestand mehr hat künftig?
Auf jeden Fall. Also das ist also das Spannende, finde ich gerade, ist, dass man noch nicht weiß, ob Merkel in die Geschichte eingeht als die Frau, die die Europäische Union gerettet hat oder sie zerstört hat. Was deutsche Macht angeht, also ich stimme im Grunde genommen mit allem ein, was Herr Diener gesagt hat. Ich will nur eine Sache hinzufügen, und zwar Deutschland ist nicht in der Lage, sich durchzusetzen. Das hat man gesehen in der Eurokrise, wo Deutschland einigermaßen erfolgreich war, seine eigenen Präferenzen durchzusetzen, begrenzt. Aber auf jeden Fall in der Flüchtlingskrise war Deutschland gar nicht in der Lage, sich durchzusetzen. Insofern, also es freut mich, dass wir von der Hegemonie, also dass wir diesen Begriff benutzen, es wird von vielen abgelehnt in Deutschland, überhaupt davon zu reden, das ist irgendwie gar nicht relevant. Solche Begrifflichkeit im 21. Jahrhundert im Kontext der Europäischen Union, es wird von vielen abgelehnt.
Elefanten gibt es auch heute noch,
ja.
Also über die nicht geredet wird.
Insofern bin ich bei Ihnen, aber meine These wäre, Deutschland ist gar kein Hegemon. Also es ist nicht nur kein tatsächlicher Hegemon, sondern es ist auch kein potenzieller Hegemon. Und das ist für mich eben die Lehre der Geschichte. Das haben wir schon mal festgestellt in der Geschichte, dass letztendlich Deutschland nicht groß genug ist, nicht mächtig genug ist, ein Hegemon zu werden. Es ist ein Halbhegemon. Also die deutsche Frage drehte sich immer um diese Zwischenstellung, die Deutschland hat. Damals in der Geschichte zu groß für ein Gleichgewicht zwischen den Großmächten, aber zu schwach für die Hegemonie. Und das ist eine sehr gefährliche Situation. Auf der einen Seite, weil das ein bisschen die Versuchung gibt für Deutschland zu denken, es könnte ein Hegemon zu werden, auch für andere im Übrigen, die jetzt, das sieht man, die aus Deutschland ermuntern, ein Hegemon zu werden.
An wen denken Sie da? An welche Staaten, Kräfte oder Mächte?
Also der berühmte Rede von Sikorsky zum Beispiel, aber auch viele in den Vereinigten Staaten, die im Grunde genommen nur einen Leader wollen. Und auf der anderen Seite ist es gefährlich, weil bei der klassischen deutschen Frage war das Problem, Deutschland ist, wie gesagt, zu mächtig für ein Gleichgewicht. Das heißt, kein anderes Land ist mehr in der Lage, sich gegen Deutschland zu behaupten, aber eine Koalition davon sind schon in der Lage, sich gegen Deutschland durchzusetzen. Und insofern gab es damals einen strukturellen Druck auf die anderen Großmächten, antideutschen Koalitionen zu bilden. Das war Bismarcks berühmte Cauchemar des Coalitions, also ein Albtraum der Koalitionen, diese Angst der Einkreisung. Und meine These ist, wir haben es jetzt mit einer geoökonomischen Variante statt geopolitischen Variante der deutschen Frage zu tun. Aber letztendlich ist Deutschland wieder aus meiner Sicht in diese Zwischenstellung. Und das ist halt sehr gefährlich. Und um nochmal auf den Brexit zu kommen, aus meiner Sicht wird jetzt die deutsche Frage noch akuter. Deutschland ist auch ohne Großbritannien nicht in der Lage, ein Hegemon zu sein. Aber die Wahrnehmung einer deutschen Vorherrschaft wird schärfer. Und das stärkt eben wieder diesen Druck, auf die anderen Staaten Koalitionen zu bilden. Das hat man in der Euro-Krise gesehen, wo also die Länder der sogenannten Peripherie unter Druck waren, gemeinsame Front, wie George Soros das genannt hat, gegen Deutschland zu bilden. Aber noch überraschender ist die Art, wie in der Flüchtlingskrise die mitteleuropäischen Länder, also die Visegrad 4, die eigentlich im Kontext Kontext der Eurokrise an der Seite Deutschlands waren und sehr integriert sind in die deutsche Wertschöpfungskette. Ein Land wie die Slowakei oder Ungarn, die im Grunde genommen Teile herstellt für deutsche Autos. Das sind gerade die Länder, die am meisten Widerstand geleistet haben gegen Merkels Politik in der Flüchtlingskrise und auch so eine Art antideutsche Koalition gebildet haben. Also das ist also für mich eine sehr gefährliche, eine sehr instabile Situation.
Herr François.
Also, dass die Situation kompliziert ist und dass niemand von uns voraussagen kann, was daraus wird, ist klar. Aber erlauben Sie dann, dass ich mit Ihnen ausnahmsweise nicht einverstanden bin. Ich bewundere Ihren Scharfsinn, Ihren Sinn auch für die Paradoxie. Aber für meinen Eindruck haben Sie die Vergleiche mit der Vergangenheit so weit gesponnen, dass am Ende der Eindruck entstand, jedenfalls bei mir, dass die Gefahr besteht, dass die Geschichte sich wiederholt. Und als guter Leser von Marx weiß ich, dass die Geschichte sich nie wiederholt. Das heißt, man sollte die Vergleiche mit der Vergangenheit nicht zu sehr strapazieren. Und Sie sagten, und einiges stimmt dabei, dass bis heute sehr viele Menschen in Deutschland die Fehler nicht wiederholen wollen, die Sie sich vorstellen, dass Ihre Großeltern gemacht haben. Aber das will nicht sagen, dass das der ausschlaggebende Grund für Ihre Entscheidung ist. Und wenn ich mich auf die Flüchtlingsfrage beziehe, wenn vor einem Jahr die Bundesregierung mit der Kanzlerin als erste sich dafür entschlossen hat, die Flüchtlinge aufzunehmen, das war sicher nicht, um zu der ganzen Welt zu zeigen, schaut mal, wir sind keine Nazis oder keine Enkel von Nazis, die doch das wiederholen, was früher gemacht war. Das war nicht der ausschlaggebende Grund. Der ausschlaggebende Grund war zuerst, dass es eine richtige Krise gab. Deutschland hat die Flüchtlinge nicht erfunden. Die waren da. Die waren da in Ungarn. Die kamen immer mehr über die Balkanroute, die noch nicht geschlossen war. Und man musste irgendwann etwas machen. Niemand wollte was machen. Deutschland hat als erstes was gemacht. Das scheint mir, glaube ich, ganz wichtig. So habe ich das wahrgenommen und so würde ich das heute vertreten. Zweitens, die Entscheidung, die damals getroffen wurde, kurzfristig, ohne Rücksprache mit den anderen, das alles trifft zu, war keine rein nationale Entscheidung im Sinne der deutschen Interesse. Sie war auch eine Wette auf eine europäische Lösung. Die Bundesrepublik als das reichste Land der Europäischen Union, als das Land auch, was am meisten von der Krise profitiert hat. Kein Land ist so reich geworden während der Krise wie die Bundesrepublik. Fühlte sich irgendwie, ob bewusst oder unbewusst, verpflichtet, als erstes Land in Europa solidarisch zu sein gegenüber den Flüchtlingen und hoffte, dass allmählich die anderen europäischen Länder einsehen würden, dass die Flüchtlingskrise eine genuine europäische Herausforderung darstellt. Die waren zufällig nach Deutschland gekommen über die Balkanroute und Österreich, weil zu dieser Zeit die meisten Flüchtlinge über diesen Weg kamen. Aber vorher kamen sie über das Mittelmeer und das ist wieder heutzutage der Fall. Das heißt, es gab keine Notwendigkeit, dass sie nach Deutschland kamen. Aber die waren da vor den deutschen Toren. Deutschland hat akzeptiert, sie zu nehmen mit der Hoffnung, dass man Zeit den anderen europäischen Ländern lassen könnte, bis sie die Dringlichkeit dieser Herausforderung sehen und darauf auch reagieren. Das ist nicht passiert. Wobei Frankreich dabei eine große Verantwortung trägt. Frankreich gehört zu den Ländern, die in der Hinsicht kaum besser sind als Ungarn oder Polen in der Haltung gegenüber den Flüchtlingen. Die Wette ist nicht gelungen. Aber die Wette war sinnvoll und das war eine europäische Wette. Der Analyst, der mich am meisten überzeugt hat in der Hinsicht, ist Herfried Münkler. Und die Analysen, die er macht da, glaube ich, gehen viel weiter als die Erklärung mit einer indirekten Fernsteuerung durch die Angst, die Irrtümer der Vergangenheit zu wiederholen.
Interessant. Herr Herz, Sie sind gleich dran. Ich würde gern Hans Kunani kurzes Wort geben, weil Sie möchten, glaube ich, direkt sich da einschalten.
Ja, also wenn ich darf. Also
klar, natürlich.
Zwei Punkte. Also als erstes, also ich glaube, es geht nicht darum, dass die Geschichte sich wiederholt, sondern, aber es gibt einen schönen Spruch, der Mark Twain zugesprochen wird, und zwar, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber es reimt. Sie reimt. Ich weiß nicht, ob Sie auch sowas meinten, Herr Diener, aber es gibt diese, aus meiner Sicht, so paradoxe Kontinuitäten in der deutschen Geschichte. Ich meine, Sie haben zum Beispiel von kontraphobischer Reaktion auf die Vergangenheit. Das heißt, also man versucht, das Gegenteil zu tun, was man in der Vergangenheit gemacht hat. Und trotzdem, bei allen Unterschieden, gibt es manchmal die gleichen Konstellationen. Ein Beispiel davon, also Deutschland steht jetzt für Frieden. Mehr als vielleicht jedes anderes Land mit möglichen Ausnahme von Japan, Friedensmacht und so. Und trotzdem gibt es diese Tendenz, die auch Herr Diener erwähnt hat, die eigene Geschichte universalisieren und zu denken, die anderen müssen alles so sein wie wir. Und dann zweitens, was die Flüchtlingskrise angeht. Also ich glaube, weder die Flüchtlingskrise noch die Reaktionen der anderen Länder verstehen, ohne zuerst die Eurokrise zu verstehen. Also erstens, warum wollen die ganzen Flüchtlinge nach Deutschland kommen? Also wir haben es jetzt mit einem Europa zu tun, die gespalten ist zwischen einem boomenden Kern um Deutschland, wo die Arbeitslosigkeit so niedrig ist wie noch nie seit der Wiedervereinigung und einen verarmten Peripherie. Natürlich wollen sie nicht in Griechenland bleiben. Und dann zweitens, die Art, wie die anderen Mitgliedstaaten auf die deutsche Forderung nach einer fairen Umverteilung reagiert haben, hat auch damit zu tun, dass sie immer noch in Erinnerung haben, wie Deutschland in der Eurokrise gehandelt hat. Deutschland fordert jetzt in der Flüchtlingskrise zum ersten Mal selber Solidarität. Viele in Europa haben das Gefühl, in der Eurokrise haben sie keine Solidarität bekommen. Das heißt, es hängt alles zusammen. Und um die Flüchtlingskrise zu verstehen, muss man erstmal mit dem Europa, das aus der Eurokrise entstanden ist, auseinandersetzen.
So, jetzt bin ich gespannt.
Ja, also zunächst mal, wie wahrscheinlich alle hier, glaube ich nicht, dass sich Geschichte wiederholt. Ich glaube auch nicht, dass geschichtliche Entwicklungen in die Zukunft projizierbar sind. Geschichte ist kontingent. Das ist offen nach allen Seiten. Also ich glaube nicht an ein glückliches Ende oder an kein schlechtes Ende, sondern das ist ein offener Prozess, der eine ganze Reihe von Alternativen beinhaltet. Für die Diskussion in Deutschland sehe ich da drei Probleme. Eines ist ein faktisches Machtproblem, ist ein Problem der Konstellationen internationaler Politik. Und das andere, und da stimme ich Herrn Diener zu, ist ein Problem der politischen Kultur. Über die Frage, ob Deutschland hegemoniale Ansprüche stellen kann oder sollte oder semi-hegemoniale Ansprüche, haben wir ja Anfang der 90er Jahre schon mal in Deutschland kurz diskutiert, anlässlich der Jugoslawienkriege. Damals eine ganz anders gestaltete Bundesregierung preschte vor, die Anerkennung von Kroatien und Slowenien. Und wenn man sich erinnert, was damals geschrieben worden ist, dann sagte man, das sind Konstellationen aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, die sich hier wiederholen und die sich fortsetzen, konfessionelle Konstellationen und Ähnliches. Das ist dann wieder abgeebbt und das führte in Deutschland zu einem großen Erschrecken. Man hat nicht mehr versucht, über Hegemonie oder Semi-Hegemonie zu sprechen eine ganze Weile. Und jetzt haben wir eine, wie ich es nennen will, dreifache Entwicklung. Die erste Entwicklung hängt mit der Flüchtlingskrise zusammen. Bertolt Brecht hat mal schön lapidar geschrieben, ein Flüchtling ist der Bote des Unglücks. Und so werden Flüchtlinge wahrgenommen. Sie verdeutlichen die Gefährdung der eigenen Situation. Mag die nun gegeben sein oder mag sie nicht gegeben sein. Alles, was erreicht worden ist in der Geschichte der Bundesrepublik und auch speziell nach der Wiedervereinigung, ist als eine Bewegung nach oben verstanden worden, als eine zunehmende soziale Absicherung. Historikerkollegen haben von der geglückten Geschichte geschrieben und so weiter, die sich dann auch hier fortsetzt. Und das wird in Frage gestellt durch die Flüchtlingskrise. Also der Bote des Unglücks kommt. Und wenn Sie die Reaktionen auf Mecklenburg-Vorpommern gehört haben, dann haben Sie von, ich bin Sozialdemokrat, aber die hilflosen Äußerungen gehört, ja, wir vernachlässigen die soziale Komponente, die soziale Krise. Diese soziale Krise, die ist jetzt erst deutlich geworden durch diese Unglücksboten, die eben eine andere Form von Sozialpolitik verlangen und wir haben keinerlei Vorstellungen, wie die abzulaufen hat. Und das erschüttert die Bundesrepublik in ihrer politischen Kultur zutiefst. weil das einer der ganz wichtigen Standpunkte der Nachkriegsentwicklung war, dass es eben aufwärts geht. Sie haben von Anwartschaften gesprochen. Also es bedeutet, der Lebensstandard steigt kontinuierlich, die soziale Sicherheit ist für uns das eigentliche Sicherheitsproblem gewesen vor dem Terrorismus. Sicherheit wurde immer als soziales Problem identifiziert. Und das Zweite, was dazugehört, ist die Krise der Europäischen Union. Und auch da bricht für die Bundesrepublik sozusagen ein Pfeiler des Nachkriegsbewusstseins weg. Der soziale Wiederaufstieg und die soziale Sicherheit wurde ergänzt durch die Integration in die westeuropäische Völkergemeinschaft. Und das war von eklatanter Bedeutung. Deswegen wurde die EU in Deutschland ja nie in Frage gestellt und der Integrationsprozess, an ever closer union, wurde immer fortgesetzt. Jetzt brechen diese Dinge weg und es kommen, und das bringt mich auch zu einigen Pessimismus, und es kommen dann wieder Muster zum Tragen, eine Renaissance des Nationalstaats. Ein Nationalstaat ist immer ein Staat, der sich gegenüber anderen Staaten abgrenzt, der versuchen muss, seine eigenen Interessen durchzusetzen.
Da schüttelt der Franzose ganz heftig den Kopf.
Als ob Europa sich nicht abgrenzen würde.
Europa, aber
Europa grenzt sich ständig ab.
Europa?
Ja.
Ja, aber die Nationen innerhalb Europas. Das war das deutsche Credo. Das ist schon richtig. Europa grenzt sich gegenüber der europäischen Peripherie ab und gegenüber allen möglichen anderen Punkten. Aber innerhalb Europas, so wurde in Deutschland immer geglaubt, überwindet man das. Ja, das war eines
der Utopie.
Ja, das mag eine bundesdeutsche Utopie. Das mag eine bundesdeutsche Utopie gewesen sein.
Das eine hängt auch mit dem anderen zusammen.
Ja, aber es war wichtig.
Warum hängt das eine mit dem anderen zusammen?
Also das ist vielleicht eine sehr britische Perspektive. Also wir sehen das Schengener Abkommen wahrscheinlich so ähnlich skeptisch wie die gemeinsame Währung. Aber aus meiner Sicht, die Freizügigkeit innerhalb der EU führt zwangsläufig dazu, dass man sich abschottet.
Die EU sich abschottet.
Ja, genau. Also das heißt, die Abschaffung der inneren Grenzen heißt, also überspitzt gesagt, eine militarisierte Grenze außerhalb Europas.
Das ist
insofern, ich finde, das wird immer, also Schengen und Freizügigkeit innerhalb der EU wird oft aus meiner Sicht in Deutschland ein bisschen idealisiert. Man sieht nie diese Kehrseite.
Das ist richtig. Der deutsche politische Kurs war kein weltpolitischer Diskurs. Das war ein europäischer Diskurs. Man hat die europäischen Nationen zusammenführen wollen im Interesse Deutschlands, im wirtschaftlichen Interesse und auch im Interesse der Rehabilitation Deutschlands nach der Zeit im Zweiten Weltkrieg. Und das ist nun zerbrochen und damit kann man den Bogen wieder schließen zu dieser hegemonialen Diskussion. Und ich will jetzt nicht vulgär marxistisch argumentieren, aber eine hegemoniale Diskussion ist ja nicht unbedingt nur eine Entscheidung der Regierungen. Es ist eine Entscheidung großer Wirtschaftsunternehmen, großer Banken betroffen. Und hier hat Deutschland ein bestimmtes wirtschaftliches Konzept, diese berühmte Austeritätspolitik, durchgesetzt. Und zwar mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Und das waren zum Teil sehr brachiale Mittel, was Griechenland betrifft.
Ja.
Und das war, das sehe ich auch so, wie einige der Kollegen hier, das war so eine Ursünde. Und jetzt dann Solidarität einzufordern, wenn die meisten europäischen Staaten der Meinung waren, Deutschland bedarf dieser Solidarität nicht, sondern kann diese Flüchtlingskrise ganz allein selbst bewältigen und ist auch im Begriff, die selbst zu bewältigen, dann geht das ins Leere. Und das prägt den politischen Diskurs in Deutschland. Der ist jetzt zunehmend geprägt von einem Gefühl der Isolation. Sie können immer wieder in Zeitungen lesen, keine deutsche Regierung war so isoliert wie die von Frau Merkel. Er ist geprägt von einer Unsicherheit, welche Rolle soll Deutschland in der Europäischen Union im Integrationsprozess führen. Und da hören Sie auch Stimmen, und nicht nur bei der AfD, lassen wir den oder nehmen wir ihn gar zurück. Und damit treffen wir fundamentale Pfeiler, auf denen die Nachkriegsrepublik beruhte. Und das führt zu einer ganz großen Krise. Und hinzu kommt, das war ja mein, den ich als erstes genannt habe, aber mein eigentlich dritter Punkt, dass die Flüchtlinge in der Meinung der Bevölkerung eine soziale Krise offenbaren, über die wir vorher nicht gesprochen haben, die wir verdeckt haben. ob Sie das jetzt mit Agenda 2010 oder Hartz IV umschreiben, ist dann ganz egal. Aber man hat gesagt, jetzt sieht man wirklich, wie marode dieses Land ist. Und das können Sie jeden Tag in der Zeitung lesen. Infrastruktur, die Straßen zerfallen und so weiter. Wenn jemand aus einer fernen Welt kommen würde und die deutsche Presse lesen würde, dann würde er sagen, das ist ein Land, das einen Zerfallsprozess durchmacht in manchen Prozessen.
Also in einem Punkt trifft es zu. Ja. Und da würde ich, wenn Sie erlauben, den Vergleich mit Frankreich machen. Deutschland bleibt seit Jahrzehnten das Land mit der niedrigsten Geburtenrate. Ja. Im Vergleich zu Frankreich, das ist das Land mit der höchsten Geburtenrate. Und das schafft natürlich eine andere Einstellung gegenüber Flüchtlinge oder Zuwanderer. Irgendwie Frankreich braucht weniger Bevölkerung aus dem Ausland wie die Bundesrepublik. Und ein Land, was sich seit Jahrzehnten leistet, nicht in die Zukunft zu glauben, denn das ist, so drücke ich die niedrige Geburtenrate in Deutschland, ist ein Land, was ziemlich selbstunsicher ist. Und das ist die Paradoxie der deutschen Hegemonie. Deutschland ist in vielen Punkten de facto Hegemon geworden, weil es in der Tat stärker war, aber auch, weil viele anderen Länder das wünschten, das muss man nicht vergessen. Aber dieser Hegemon ist nur kurzfristig in der Lage, diese Hegemonialpolitik durchzuführen. Das alles macht einen nicht optimistisch. Und trotzdem, wenn ich das Wort von Dandiner wiederholen würde, mein letztes Wort wäre, dass die Krise auch ein Schlüssel zur Zukunft sein kann. Wenn es keine Krise gibt, gibt es keine Möglichkeit, die Verhältnisse zu ändern und nach neuen Lösungen zu suchen.
Damit haben Sie die Schlussrunde eingeleitet mit einem positiven Ausblick. Ich werde Sie mit Herrn Machnik enden lassen, weil er war mir der größte Optimist auf dem Podium. Was kann man tun, um letztlich Deutschland, Europa, vielleicht Deutschland aus einem historischen Dilemma, darf man das so sagen, aus einer Falle? Viele Dinge sind gut gemeint, man will Dinge besser machen und macht sie deswegen aber vielleicht genauso schlecht oder anders schlecht. Que faire oder was immer Sie uns auf den Weg mitgeben wollen.
Ich komme darauf, also, aber ganz kurz, ich wollte nur sagen, was das demografische Krise angeht, was Sie richtig erwähnt haben. Es wäre eigentlich ziemlich einfach zu lösen, und zwar durch eine vernünftige Einwanderungspolitik. Mhm. Bloß Deutschland wollte das nicht. Das ist für mich gerade, was Deutschland unterscheidet von vielen anderen europäischen Ländern, ist eben dieser Gegensatz zwischen auf der einen Seite eine sehr liberale Asylrecht, was natürlich mit der NS-Vergangenheit zu tun hat, und diese Verweigerung wegen Bedenken in der deutschen Bevölkerung, eine vernünftige Einwanderungspolitik zu entwickeln. Ich kann mich erinnern, ich war hier in der Zeit von der berühmten Kinderstadt-Inder-Kampagne von Rüttges damals, so zum Beispiel. Und jetzt plötzlich kommt die Flüchtlingskrise. Und das ist eigentlich eine Spekulation, aber die Frage ist, ob Deutschland jetzt versucht, die Lücken in der Arbeitsmarkt durch Flüchtlinge zu erfüllen, was eigentlich total verrückt ist. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Und dann vielleicht, ja, also ich habe keine einfache Lösung zu der Krise. Also meine These ist, dass es ein strukturelles Problem ist, die deutsche Frage, was letztendlich mit der Geografie zu tun hat. Das heißt also mit der Größe Deutschlands und der Lage, also der berühmten, berüchtigten Mittellage. Insofern, ich bin nicht einer dieser Kritiker der Europapolitik, die behaupten, dass das Problem ist nur, dass Deutschland entweder keine Ahnung hat von Wirtschaft, wenn es nur die also Ökonomie, Wirtschaftswissenschaft verstehen würden und eine vernünftige Wirtschaftspolitik verfolgen würde, dass alles damit gelöst wäre, oder dass, wenn Deutschland nur diese Denkblockade überwinden könnte und einen wirklichen Hegemon werden könnte, dass auch alles gelöst würde, sondern für mich geht das Problem viel tiefer, also aus meiner Sicht hat Deutschland nicht die Ressourcen, ein Hegemon zu werden. Also ich sehe nur zwei Möglichkeiten, das zu lösen. Und auch das ist sehr vage und sehr schwierig. Also entweder muss man irgendwie zurück in die Vergangenheit gehen, wo es ein gewisses Gleichgewicht gab zwischen den verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten, insbesondere zwischen Frankreich und Deutschland, aber auch mit Großbritannien. Und das ist nicht möglich. Oder man geht vorwärts sozusagen. Und für mich ist die größte Herausforderung jetzt für Europa die Entwicklung aus diesem Kern Europa, was aus dem Schengen-Raum und dem Euro-Raum besteht. eine Art Solidaritätsunion zu entwickeln. Das heißt, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln unter diesen Mitgliedstaaten, wo man Solidarität erwarten kann, wo man Solidarität geben muss, aber nicht nur in der Flüchtlingskrise, sondern auch in der Eurokrise.
Vielen Dank. Herr Herz, sollten wir unseren Sozialstaat abschaffen durch eine Merkel-Care ersetzen und Nein. können dann ein ordentliches Einwanderungsland werden?
Nein, auf gar keinen Fall. Also wenn man ein Schlusswort sagen soll, vielleicht als Vorbemerkung, die deutsche Einwanderungspolitik, das wäre ein abendfüllendes Thema. Was Sie heute bei der AfD lesen, konnten Sie vor einigen Jahren noch bei der CDU lesen.
Hier hat sich und zum Teil heute noch bei der CSU.
Da hören Sie es. Ja, das stimmt. Also da wurde immer eine sehr paradoxe Politik betrieben, deren Ursachen auch sehr diffizil zu analysieren sind. Aber die Lösung der gegenwärtigen Krise, die kann nur im europäischen Integrationsprozess liegen. Es kommt in der Tat auf Europa an und vielleicht auf eine neue Darstellung des europäischen Gedankens, der ja nicht nur ein Friedensprojekt war und ein ökonomisches Projekt, sondern der in seinen Anfängen auch eine karolingisch-katholische Homogenität beinhaltete. Adenauer, de Gasperi, Robert Schuman und so weiter. Man könnte da viele Namen nennen. Europa muss lernen, mit einer größeren Art von Heterogenität umgehen. Und was ich als für die Bundesrepublik konstitutiv gesehen habe, dass wir immer gesagt haben, in Europa überwinden wir den Nationalstaat und außerhalb Europas haben wir keine großen Interessen. Das werden wir in Zukunft wahrscheinlich nicht aufrechterhalten können. Ja? Das sind einfach Kräfte am Werk, die in der Geschichte immer am Werk waren, die man berücksichtigen müsste. Aber die Lösung kann nur eine Rettung und Wiederbelebung der europäischen Integration sein. Ich nenne es mal Integration, weil ich nicht nur die Unionsorgane damit meine, sondern einen bestimmten Prozess. Ob der gelingt, das halte ich für völlig offen. Es spricht vieles dagegen. Ich hoffe, dass er gelingt. Ich glaube, das ist die Kernfrage der zukünftigen europäischen und weit darüber hinausreichenden Politik.
Vielen Dank, Professor Diener. Ein letztes.
immer der Vorletzte gewesen.
Ja, es ist ja auch noch einer nach Ihnen.
Zwei Gedanken und zwei Überlegungen eher allgemeiner Art. Wir leiden unter einer falschen Wahrnehmung und Interpretation, der auch die Politiker und die öffentliche Meinung anhängen, des europäischen Integrationsprozesses. Wir ignorieren, dass der europäische Integrationsprozess im Rahmen des Kalten Krieges erfolgt ist, dass der Kalte Krieg sozusagen das Geländer war der europäischen Integration, an der man sich hat festhalten können. Dieses Gerüst besteht nicht mehr. Das muss zur Kenntnis genommen werden. Das heißt, der Blick in die Vergangenheit, als würde es sich um einen Prozess handeln, der sich kontinuierlich fortsetzt, ist falsch. Wir stehen vor einer völlig neuen Situation, in der wir zwar die alten Institutionen haben, aber ihre Bedeutung, was die Integration angeht oder deren Stabilisierung, ist eine andere. Wir haben nicht mehr das Gerüst des Kalten Krieges. Zweitens, in diesem Zusammenhang auch etwas, was vielleicht unmittelbar politisch nicht von großer Bedeutung ist, aber das ist hier schon hier und da angeklungen. Wir haben eine Zeit gelebt, jedenfalls meine Generation, von ungefähr fast zwei Generationen ohne Krieg. Wir haben eine vorzügliche Zeit gehabt und ich hoffe, dass sie auch weitergeht. Wachstum, Frieden in Europa, all das, was damit einhergeht, Zusammenbruch, totalitäre Systeme, auch im Süden, auch im Osten, in jeder Hinsicht, alles wunderbar. Vorzüglicher Erwartungshorizont nach vorne. Ich glaube, dass wir heute nicht mehr die Politiker haben, die mit der Erfahrung noch des ausgehenden 19. Jahrhunderts und vor allem der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unsere Geschicke gelenkt haben. Es gibt keine Politiker mehr, die eine existenzielle Krise erfahren haben. Ich glaube, dass es nicht unerheblich ist. Ein Mann wie Adenauer, weil wir gerade über Europa und das frühe Europa reden, Frankreich etc., prägte den Satz, von dem ich nicht weiß, ob die gegenwärtigen Politiker ihn noch in Erinnerung haben, wenn sich die Verhältnisse etwa in Frankreich verändern werden. Was Adenauer gesagt hat, ein deutscher Bundeskanzler hat sich vor der Bundesflagge einmal und vor der französischen Trikolore dreimal zu verbeugen. Und das war der Hinweis darauf, das war nur die westliche Bundesrepublik, aber schon im Bewusstsein der hegemonialen Möglichkeit, die Deutschland hat. Und dass Deutschland auf immer wieder sich selbst im Spiegel betrachten muss, ob es sozusagen, um jetzt den Zyniker, Sarkastiker Karl Kraus zu zitieren, der den berühmten Satz mal geäußert hatte, was ist das Gegenteil von gut? Gut gemeint. Ja, dass dieses Element einer politischen Kultur nicht über die anderen hinweggeht. Und diese Form der Sensibilität, meines Erachtens, wird verdeckt von einem guten und ich würde sagen, dem besten Willen, den man überhaupt haben kann. Aber ob dieser politisch verträglich ist, ist eine andere Frage.
Vielen Dank, Herr Machnik.
Bezadne wątpliwości, sytuacja jest niezwykle skomplikowana. Są podstawy do pesymizmu i nikt z nas, chyba nikt na świecie dzisiaj nie ma recepty, jak z tego kryzysu wyjść.
Ohne jegliche Zweifel ist die Situation sehr kompliziert und niemand von uns, ich glaube niemand in der Welt, hat ein Rezept und nie ein einfaches Rezept für die Lösung.
W naszej rozmowie tylko marginalnie pojawia się Rosja i Putin.
Es gibt Gründe zum Pessimismus, das noch aus der vorhergehenden Aussage. In unserem Gespräch kommt Russland und Putin nur am Rande vor.
Ja się zgadzam z profesorem Dinerem, że powstają w Europie partie prorosyjskie.
Ich stimme mit Herrn Pasadena überein, dass in Europa prorussische Parteien entstehen.
I one powstają w taki sposób.
Sie entstehen auf eine solche Art und Weise, dass durch diese Soft Power Putin das historische Bewusstsein Europas zu ändern versucht.
Przede wszystkim trzeba pokazać, że tradycje europejskie są nic nie warte, że można je zohydzić.
Vor allem soll man zeigen, dass die europäischen Traditionen nichts wert sind. Man muss sie den Menschen ekelhaft machen.
I to skuteczne jest, jeżeli wsłuchamy się w propagandę putinowską na temat Ukrainy, to mamy przekonanie, że ruch wolnościowy w Ukrainie to są po prostu faszyści.
Und das ist auch effektiv, wenn man die Meinung zur Ukraine hört, die uns versucht zu überzeugen, dass die Freiheitsbewegung dort einfach Faschisten sind. Derzeit gibt es in Russland viel mehr Faschisten als in der Ukraine.
Pod adresem Polski ze strony propagandy putinowskiej stale jest wysłany ten sam sygnał.
An die Adresse der polnischen Politik wird stets die Botschaft gesendet, Ukraine ist ein künstliches Gebilde. Das gibt's gar nicht, es existiert gar nicht. Und wenn ihr Lemberg und Galizien habt, wir den Osten haben, dann können wir auch gut miteinander auskommen. Und ich stimme mit Herrn Kundnani überein, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.
Bo jednocześnie słyszymy pewien dyskurs, który jest propagowany na temat Polski. I on jest bardzo skuteczny.
Denn wir hören gleichzeitig auch einen Diskurs, eine Narration über Polen, die auch sehr effizient ist.
Ja niedawno czytałem umieszczony w izraelskiej gazecie Haaretz.
Ich habe vor kurzem in der israelischen Zeitung Haaretz einen Beitrag von meinem guten Freund
Shlomo Avinel
gelesen. Was schreibt er auf dem Gewissen Polens, lasten zwei Sünden. Die erste Sünde, dass der Aufstand in Warschau nicht 43 ausgebrochen ist, als es den Aufstand im Warschauer Ghetto gab. Und die zweite Sünde, dass Polen 1939 nicht erklärt hatte, dass die sowjetischen Verbände über polnisches Territorium marschieren können.
Und das ist Sukzes. Narracji Putina, dlatego że Shlomo Avinel nie ma nic wspólnego z Putinem, z niczym podobnym.
Und das ist ein Erfolg des Narrativs von Putin, denn Slova Avineri hat nichts mit Putin und dergleichen zu tun. Wir haben heute einerseits mit einem Narrativ, ich würde es so bezeichnen, der archäologischen Linken zu tun. An allem sind die USA schuld.
Kapitalizm i naturalnie Izrael.
Und natürlich Israel.
Państwem terrorystą, przez sam fakt, że istnieje.
Als Staat der Terroristen durch die Tatsache, alleinige Tatsache der Existenz. Wir haben auch mit der Idiotie der archäologischen Rechten zu tun.
Że wracamy do retoryki lat 30.
Wir kehren zur Rhetorik der 30er Jahre zurück, aufgebaut auf der fremdenfeindlichen Theorie der Nation.
Ostatnie zdanie.
Und ein letzter Satz.
Dlaczego jestem optymistą?
Warum ich Optimist bleibe?
Po pierwsze, dlatego, że to mi nakazuje moja biografia.
Zum ersten, weil das meine Biografie gebietet.
Ja przeżyłem te takie chwile, kiedy się już wydawało, że to jest koniec świata, koniec wszystkiego i koniec Polski.
Ich habe Augenblicke erlebt, wo man denken konnte, es ist ein Ende der Welt, ein Ende von Polen, ein Ende von allem. Am Ende stellte sich heraus, dass in unserer Geschichte die Soziologie der Überraschung eingeschrieben ist. Und zum anderen, es ist ganz einfach, in meinem Land Pessimist zu sein.
Bo to się prawie zawsze sprawdzało.
Denn das hat sich fast immer bewahrheitet.
Dlatego pesymiści są nieciekawi, nudni, banalni.
Deswegen sind die Pessimisten gar nicht spannend, banal.
I kobiety langweilig. Się nimi nie interesują.
Die Frauen haben gar kein Interesse an denen.
Trzeba być optymistą.
Man muss Optimist bleiben.
Wenn das kein wirklich schlagendes Argument ist. Meine Herren, ganz, ganz herzlichen Dank. Aber auch an das Jüdische Museum. Ich glaube, wir haben heute Abend gelernt, um Gegenwart zu verstehen und Zukunft zu gestalten, muss man immer auch nach hinten gucken. Deswegen war das so ein schöner Ort, wirklich in einem Museum auf die Art und Weise uns mit der Gegenwart zu beschäftigen. Herzlichen Dank an Sie. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut nach Hause.
Mit unserem Hörsaal diesmal wollten wir etwas Klarheit in die verschiedenen Sichtweisen der EU-Länder zu den gegenwärtigen Krisen bringen, allen voran zur Flüchtlingskrise. Wir danken dem Jüdischen Museum Berlin für eine hochkarätig besetzte internationale Expertenrunde mit Adam Michnik, Publizist und Chefredakteur der polnischen Zeitung Gazeta Wyborcza, Dan Diener, Historiker und auch Publizist an der Hebrew University in Jerusalem, Dietmar Herz, Professor für vergleichende Regierungslehre an der Universität Erfurt, Etienne François, Professor Emeritus für Geschichte am Frankreich-Zentrum der FU Berlin und der Pariser Sorbonne, sowie Hans Kutnani, Politikwissenschaftler am German Marshall Fund. Die Diskussionsleitung hatte die USA-Korrespondentin und künftige Chefredakteurin der Deutschen Welle Ines Pohl übernommen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.